ARD.
Ich bin quasi Wechselmodell und Wochenendpapa in einer Person. Das, was ich sein will und was ich nicht sein will, in Personalunion. So kann man es beschreiben. Es geht nicht für jeden alles gleich. Und ich würde es auch gerne für alle drei Kinder gleich machen. Ich würde es gerne für mich passender machen, als es ist. Und es geht halt einfach nicht. Es wäre immer ein Schritt in Extrem und immer eine Entscheidung gegen irgendjemanden. Und deswegen trifft man die Entscheidung gegen sich.
Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr Lust auf eine neue Folge Eltern ohne Filter in der ARD Audiothek habt oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Meine Stimme kennt ihr hier noch gar nicht, aber vielleicht haben wir uns trotzdem schon mal gesehen. Wenn ihr nämlich unserem Insta-Kanal Eltern ohne Filter folgt. Ich bin Alex und ich arbeite schon lange im Insta-Team und heute nehme ich euch im Podcast mit zu Michael. 200 Kilometer bin ich zu ihm gefahren, raus aus München, habe den Stadtverkehr auf dem Autobahnring hinter mir gelassen, Richtung Norden. Irgendwann wurde es immer ländlicher, Zwiebeltürmchen in den Ortschaften und schließlich bin ich durch mehr und mehr Wälder gefahren, bis in die Oberpfalz, nach Amberg. Michael kennt diese Strecke in- und auswendig. Denn genau die muss er zurücklegen, wenn er von seiner kleinen, frisch gebackenen Familie in München heimwärts fährt, zu seinen beiden größeren Kindern nach Amberg. Und trotz dieser Distanz will er für alle seine Kinder ein engagierter und präsenter Vater sein. Denn eine enge Bindung zu seinen Kindern ist ihm wichtig. Nur wie kann das überhaupt klappen, frage ich mich. Ein Häuserblock am Rande von Amberg. Einmal um die nächste Ecke gegangen, fangen auch schon wieder die Felder an. Amberg ist Michaels Heimat. In der Vierzimmerwohnung, zu der ich jetzt in den ersten Stock hochgehe, wohnt Michael seit Oktober 23.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Hi.
Bin Alex.
Michael, hi.
Hallo.
Ein kleiner Flur führt an zwei Kinderzimmern vorbei. An den Türen kleben die Namensschilder seiner zwei großen Kinder. Die dritte Tür rechts ist das Wohnzimmer mit Essplatz, Sofa und Balkon. Michael hat extra eine Kerze angezündet und Brezen bereitgestellt. Auf dem Boden liegt noch eine weiche Schaumstoffmatte mit Decke und Wickelunterlage. Die hat Michael vor ein paar Tagen noch gebraucht.
Ich bin der Michael, bin 41, noch 41, habe drei Kinder, lebe in Amberg in der Oberpfalz und ich arbeite bei der Polizei als Polizist in der Ausbildung als Ausbilder. Wie gesagt, Kinder sind es drei. Das ist die Carla, das ist die Älteste, die ist 9, der Simon, der ist 6 und der Paul, der ist 4 Monate und ein paar Tage. Genau.
Was muss man noch über dich wissen?
Tja, was muss man noch wissen? Ich habe, wenig Zeit, würde ich sagen, für alle anderen Dinge, die ich mal früher gemacht habe. Also Hobbys gibt es so gut wie keine mehr. Der Paul ist mein drittes Kind, der lebt zusammen mit meiner Freundin in München. Ich denke, das sollte man wissen. Die anderen zwei Kinder, die leben in Amberg bei meiner Ex-Frau, beziehungsweise im wöchentlichen Wechsel bei meiner Ex-Frau und bei mir. Und das Ganze versuche ich irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, das zu schaffen. Das ist so eine, Patchwork, irgendwie so eine Mischung dazwischen, kann man gar nicht so richtig sagen. Das ist so ein ewiges Hin und Her, so würde ich es beschreiben.
Ein ewiges Hin und Her. Aber diese Woche sollte es mal ausnahmsweise anders sein. Michael und ich treffen uns an einem Freitag Anfang April, dem letzten Osterferientag in Bayern. Die Ferien waren eigentlich mal als gemeinsame Familienzeit geplant.
Tja, die Osterferien waren für mich tatsächlich, glaube ich, aus meiner Perspektive sehr eingeschränkt. Ich habe die erste Osterferienwoche natürlich gearbeitet. War da 4 Tage in der Arbeit, weil ja der Freitag dann frei war mit dem Karfreitag. Da waren dann der Paul und meine Freundin da. Dann Samstag, Geburtstag von der Mutter meiner Freundin. Tja, Montag sind Sonntag sind die zwei schon gekommen. Sonntag sind Simon und Carla schon gekommen am Nachmittag. Da war dann erstmal Osternester suchen. Montag dann Osterfrühstück bei meinen Eltern. Dann mit Simon, Carla, Paul und meiner Freundin. Das kommt tatsächlich nicht sehr häufig vor, diese Kombination, weil Ja, weil es zum einen immer mit einem logistischen Aufwand verbunden ist, dass entweder der kleine Paul 2,5 Stunden, wenn es gut läuft, aus München in die Oberpfalz gondeln muss und allein im Auto mit einem Baby, wer das schon mal miterlebt hat, der weiß, wie nervenaufreibend das sein kann, wenn da hinten das Geschrei losgeht. Und deswegen ist die Fahrt da hoch vielleicht aus ihrer Sicht und aus meiner Sicht nicht optimal. Und für mich ist im Endeffekt genau das Gleiche mit den 2 Kindern nach München runterfahren und dann in einer, sagen wir, relativ kleinen Wohnung in München versuchen, zu fünft irgendwie den Tag zu überleben. Ist vor allen Dingen die Nacht ist mit dem Baby extrem schwer. Ich glaube, wir haben es uns jetzt, seitdem der Paul auf der Welt ist, haben wir es vielleicht 5-mal, recht viel öfter haben wir es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ja, und dann waren die tatsächlich nur bis Mittwoch da und Mittwoch in der Früh ist meine Tochter krank geworden und das war's dann wieder. Das heißt, Paul und meine Freundin sind nach München zurück und die Carla hat die ganzen Tage im Bett verbracht, abends sind wir zum Arzt gegangen und jetzt ist gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Also gemacht.
Und jetzt ist schon wieder rum.
Gemacht nichts, alles, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht funktioniert, wie so oft.
Alle Pläne über den Haufen geworfen, kennt ihr bestimmt auch, oder? Ich habe dieses Jahr auch schon kurz unsere Osterferienpläne dahinschwimmen sehen. Ich bin verheiratet und habe eine 7-jährige und eine 4-jährige Tochter. Tja, und gleich an Tag 1 unserer Osterrundreise zu Freunden und Familie hat die Große plötzlich Ohrenschmerzen bekommen. Wurde zum Glück schnell wieder besser, aber Michael ist aus einem speziellen Grund nochmal extra vorsichtig, wenn es um Krankheiten geht. Aber dazu kommen wir später noch. Und eins muss ich noch ganz klar sagen, bevor wir so richtig in diese Folge starten. Ich selbst habe die Perspektive eines allein oder getrennt erziehenden Elternteils nicht. Meine Eltern haben sich zwar scheiden lassen, aber erst als ich schon im Studium war. Als Mama bin ich jetzt höchstens mal eine Woche am Stück mit meinen Töchtern allein, wenn mein Mann beruflich unterwegs ist. Diese Woche ist das zum Beispiel so. Und ich habe schon gezittert, dass niemand krank wird und die Podcast-Aufnahme klappt. Solche Wochen kommen mir immer schon stressig vor. Das ist aber kein Vergleich mit dem, was Alleinerziehende bewältigen. Mich mit meinen Freundinnen zu unterhalten, die getrennte Mütter sind, oder wie heute mit Michael, bringt mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass sich Michael Zeit nimmt, uns seine Geschichte zu erzählen. Weil Zeit wirklich knapp ist, wenn man alles alleine stemmt. Mittlerweile wuppt Michael die Kinder wirklich in allen Lebenslagen. Muss er ja auch, als Papa im Wechselmodell. Dafür hat er sich bewusst entschieden. Nach der Geburt von Carla 2015 hätte er das wohl selbst für unmöglich gehalten. Damals waren Michael und seine Ex-Frau noch zusammen. Und die Situation sah ganz anders aus.
Für mich war das eine Riesenherausforderung mit der Carla, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Carla war für mich als Vater überhaupt nicht greifbar so richtig, wenn ich ehrlich bin. Die war zwar da, aber der Papa war definitiv die falsche Bezugsperson für sie in dem Moment. Also hat alles bei der Mama funktioniert, beim Papa hat nie irgendwie was funktioniert, also gar nichts. Der Papa hat das Kind nicht ins Bett bringen können oder sonst irgendwas. Obwohl ich es versucht habe.
Was ist dann passiert?
Ja, hauptsächlich schreien. Also genau. Wenn viele ein Lied davon singen können, da gibt es bestimmt auch viele weise Ratschläge dafür, die man versuchen kann umzusetzen, die aber dann in der Situation, wo das Kind schreit, vielleicht dann doch nicht umsetzbar sind.
Ja, oder man muss so in der Partnerschaft dann immer ausdiskutieren, wie lange zieht man es jetzt durch, ne? Wie lange versucht man es, ob es nicht doch geht und wann hält man es einfach nicht mehr aus, dass irgendwie das Kind nur brüllt.
Ja, du bist ja selber, also ich war zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit psychisch nicht hundertprozentig fit, nicht richtig fit auf das Kind eingestellt. Ich glaube, dass das einfach auch sich dann überträgt. Denke ich einfach, das Kind wird es auch spüren. Es ist nicht so, dass ich es nicht gemacht habe, aber das hat einfach mit der Carla tatsächlich erst funktioniert, wie dann der Simon urplötzlich da war und die Mama auf einmal nicht mehr da war in der Nacht, sondern weil die ja im Krankenhaus mit dem Simon war. Und puff hat
das. Dann bei der Geburt tatsächlich.
Genau, und schwupps hat das Kind auf einmal, ohne mit der Wimper zu zucken, beim Papa geschlafen, mit dem Papa ins Bett gegangen, alles kein Problem mehr.
Wie alt war sie da?
Die Carla, ja, die ist, wie gesagt, 2015 geboren und der Simon im 2017.
Mhm.
Also
2 Jahre.
Mhm. Genau, 2,5 war sie da.
Und auf einmal, und dann wart ihr aufeinander gestellt und es...
Und auf einmal hat es funktioniert, genau. Es war schon bemerkenswert, sage ich mal, wie es dann auf einmal trotzdem auch merkt, okay, es liegt nicht ausschließlich nur an dir.
Hast du das damals gedacht, dass es an dir liegt?
Ja, du verzweifelst ja irgendwann selber. Also du denkst ja irgendwann, okay, also was mache ich eigentlich alles falsch, was läuft komplett verkehrt, warum funktioniert das bei mir überhaupt nicht, und dementsprechend, zumindest bin ich so ein Mensch, du baust da dann irgendwie Druck auf und dann kannst du den Erziehungsratgeber 1000 Mal durchlesen und da steht 1000 Mal drin, was du tun sollst, und das funktioniert aber einfach nicht bei dir.
Nach Simons Geburt läuft es viel, viel besser zwischen Vater und Tochter. Sie werden ein Team. Was aber nicht mehr läuft, ist die Beziehung zu seiner Frau.
Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das passt einfach nicht, das kann es nicht sein. Ich war mir einfach nicht mehr sicher und schlüssig und habe viele Dinge hinterfragt. Und dann haben meine Gefühle hinterfragt und irgendwann haben wir gedacht, damit werde ich nicht glücklich. Also so geht es mir definitiv nicht besser.
Und dann war es auch deine Entscheidung zu sagen, das funktioniert nicht mehr und ja. Dass es eine Trennung am Ende sein wird?
Ja, definitiv.
Erinnerst du so einen Punkt, wo du das für dich sicher wusstest?
Ja, tatsächlich weiß ich, und den wird sie auch wissen, den Punkt. Das war ein Moment, wo wir bei Verwandten von ihr waren und draußen spazieren waren, auch mit den Kindern und den Verwandten. Und ich glaube, sie wollte meine Hand nehmen und ich habe das dann tatsächlich nicht zugelassen. Und in dem Moment war es eigentlich klar, wo es auch für mich dann klar war, okay, das macht so keinen Sinn mehr.
Seine Frau zieht mit den Kindern zu ihren Eltern. Für ihn steht nach der räumlichen Trennung und einigen Gesprächen fest, es gibt kein Zurück.
Und wie habt ihr euch die Kinder dann aufgeteilt? Wie war das damals?
Ja, das war damals dann tatsächlich so, dass ich die Kinder am Anfang erstmal nur an den Wochenenden gesehen habe. Es dürfte ungefähr auch so ein Jahr lang oder dreiviertel Jahr lang so gelaufen sein. Und dann sind wir irgendwann auf dieses Wechselmodell gegangen.
Mhm. Davor warst du Wochenendpapa?
Davor war ich Wochenendpapa, ja.
Wie war das für dich?
Ja, auf jeden Fall nicht sinnvoll war das für mich. Das war zwar vielleicht für die Zeit nach der Trennung war das ganz okay, weil man ja dann irgendwie wieder anders lebt und agiert, auch in seiner Freizeitgestaltung. Aber für die Kinder, also mir hat die Zeit mit den Kindern tatsächlich gefehlt. Also mir war das dann, wo ich mir dachte, okay, jetzt habe ich 2 Kinder und sehe sie jedes zweite Wochenende, eigentlich frustrierend, dass du der Spaßpapa bist. Freitag bis Sonntag ist alles gut, hurra, wir fahren in den Freizeitpark, sag ich mal. Ja, und das wollte ich eigentlich nicht sein, sondern wenn dann schon mit allem drum und dran.
Gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, hey, Moment mal, ich kriege hier irgendwie gar nicht mehr mit, was meine Kinder so beschäftigt, weil ich eben nur am Wochenende beteiligt bin?
Da gab es viele Momente, wo du einfach gar nichts mehr mitbekommst. Tatsächlich das Aufwachsen hat mir extrem gefehlt. Einfach der Moment, wo man zusammensitzt, dieses Abendessensverhalten, das hat mir irgendwie gefehlt. Das wusste ich, der Simon war zu dem Zeitpunkt 2, wo wir uns getrennt haben, und der war im Endeffekt ja noch ein ganz kleines Kind, und da nicht mehr mitzubekommen, wie der größer wird und auch bei der Carla, und das einfach nur am Wochenende zu sehen und dann auch zu sehen, dass sie sich dann langsam schwer tun, an den Wochenenden zu kommen irgendwie, sondern, und da war dann auch für mich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann es ja eigentlich nicht sein.
Hat sich das so angefühlt, dass sie nicht so gerne zu dir kommen, weil ihr euch irgendwie entfernt voneinander?
Ja, schon irgendwie.
Das stelle ich mir ganz schön hart vor, wenn man irgendwie eh schon in so einer Phase ist, wo man ja sehr verletzlich ist und viel wahrscheinlich nachdenkt und...
Das schon, aber da bin ich, glaube ich, tatsächlich auch der Typ Mensch, der gegenüber sich da relativ hart ist und sagt, okay, du hast das ja auch so ausgesucht. Und dann musst du auch die Konsequenz ertragen. Mhm. Und dann ist das eigentlich dann wieder erledigt.
Hast es dir quasi nicht erlaubt damals, solche Gefühle?
Nö, weil ich sage, du hättest es ja auch anders haben können.
Aber ja, eine Alternative war es ja nicht, ja, oder?
Eine Alternative gab es nicht, aber das war eigentlich auch klar. Dann war für mich irgendwann halt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du kannst ja nur für dieses eine, dass du die Kinder mehr siehst und dass du mehr machst, gibt es nicht viele Wege, das zu lösen. Ich brauche den Arbeitgeber auf meiner Seite, um das Ganze irgendwie lösen zu können. Das war mal Punkt 1. Kläre, versuch das hinzubekommen, dass du ein Wechselmodell machen kannst. Funktioniert das überhaupt? Lassen sie das zu in der Arbeit? Und dann natürlich die Ex war, wie steht die dem Ganzen gegenüber? Gott sei Dank hat der ihr neuer Partner auch schon 2 Kinder und Gott sei Dank auch das Wechselmodell. Das heißt, das funktioniert dann ganz gut. Und so haben wir beide was von den Kindern. Und eins, glaube ich, muss man auch sagen, durch das Wechselmodell ist auch das Verhältnis untereinander zum Ex-Partner wieder besser geworden.
Michael will Teil vom Leben seiner Kinder sein. Ein aktiver Part. Nicht nur an den Wochenenden und nicht nur auf dem Papier. Und noch eins ist ihm wichtig als Vater.
Man hat halt vielleicht auch gewisse Dinge, wo man sagt, okay, man trennt sich ja auch manchmal aus gewissen Gründen, weil man halt vielleicht nicht einer Meinung ist und weil man Dinge halt anders sieht. Und ich hätte gern, dass die das so vielleicht auch einen Teil von mir, zumindest von meinen Gedanken, von meinen Ideen, von meinem Umgang mit Menschen oder wie ich arbeite oder agiere, dass die das für sich halt auch mitnehmen, weil ich es halt wichtig finde oder weil ich es auch richtig finde, so wie es ich mache. Und vielleicht finde ich es das, was der andere macht, nicht immer hundertprozentig optimal. Und dass ich sage, gebe ich das alles auf und schenke ich das alles her. Und da war so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach gewisse Dinge mit beeinflussen können. Und das geht halt nur.
Und auch da sein und als Vorbild auch da sein.
Genau, und das geht dann nur, wenn ich auch die Kinder habe. An Freitag bis Sonntag irgendwas zu beeinflussen, ich glaube, da ist man eher in der Rolle, dass man sagt, okay, akzeptier es oder akzeptier es nicht, aber ändern wirst du es nicht.
Also organisiert Michael sein Leben komplett neu. Er zieht im Juli 2019 erstmal in eine kleine Wohnung mit einem Kinderzimmer. Und er macht einen Deal mit seinem Arbeitgeber, der bayerischen Polizei. Denn Michael will sich die Wochen mit seiner Ex-Frau gleichmäßig aufteilen. Die Kinder holt er ab jetzt immer montags von Schule und Kindergarten ab, dann wohnen sie die Woche über bei ihm und am nächsten Montag verabschiedet er sie dann morgens wieder. Sein neues Arbeitsmodell ermöglicht es ihm, in den Kinderwochen die Stunden zu reduzieren, um sie in den kinderlosen Wochen wieder reinzuarbeiten. Heißt, in der Kinderwoche arbeitet er damals ca. 25 Stunden, in der kinderfreien Woche dafür bis zu 48 Stunden. Mittlerweile hat er noch etwas aufgestockt. 30 Stunden in der einen, bis zu 47 Stunden in der anderen sind es jetzt. Auf der Arbeit gibt es zwar einige Väter, die Kinder haben und getrennt sind, aber Michael kennt keinen, der das Wechselmodell gewählt hat. Kein Wunder, die meisten Trennungsfamilien in Deutschland leben immer noch das Residenzmodell. Die Kinder wohnen bei einem Elternteil, meist klassisch der Mutter, und besuchen den Vater zum Beispiel an den Wochenenden.
Das ist jetzt mal so das flammende Plädoyer für das Wechselmodell und dann hast du damit angefangen. Und wie war dann die Realität?
Die Realität war natürlich erstmal die Hölle auf Erden, zu wissen oder langsam so reinzukommen, dass du überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas hast, so langsam aber sicher.
Hölle auf Erden, das ist ein harter Ausdruck.
Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber trotzdem ist es schon so, dass du dann ja trotzdem das erste Mal für dich alleine stehst und stehen musst und ich auch den Anspruch an mich habe, dass ich sage, okay, ich kriege das auch alleine hin, erstmal, ohne die Eltern, ohne sofort um Hilfe zu schreien, was mache ich jetzt, Hilfe, kann mir jemand mein Kind abnehmen, sondern nee, das ist dein Kind, mach mal die 100%, so wie es halt viele andere in ihrem Leben auch tun müssen oder von Anfang an tun müssen, muss man ja auch sagen. Und war dann für mich schon einfach eine Umstellung, dass ich sagte, okay, Arbeit und Kinder und das als Einzelperson zu leisten und zu meistern, habe ich mir leichter vorgestellt.
Den Gedanken kenne ich gut. Ich will das alleine schaffen. Wobei das bei mir natürlich nicht alleine heißt, sondern zusammen mit meinem Partner. Aber auch ich habe immer wieder die Tendenz zu sagen, nein, wir rufen jetzt nicht gleich die Oma zu Hilfe. Wir haben uns für Kinder entschieden. Wir haben uns bewusst entschieden, beide quasi Vollzeit berufstätig zu sein. Und wir müssen das dann auch schaffen, unsere Kinder zu betreuen. Irgendwie. Ist das jetzt Quatsch oder falscher Stolz? Könnt ihr gut nach Hilfe fragen? Michael nimmt jedenfalls mittlerweile Unterstützung an. Immer donnerstags sind die Kinder bei Oma und Opa und auch heute helfen sie aus, damit wir in Ruhe sprechen können. Aber bei Michael kommt noch eine Besonderheit hinzu. Seine Tochter hat Rheuma, schon seit sie 2,5 Jahre alt ist. Auch deshalb ist Michael vorsichtiger und fühlt sich vielleicht auch noch mal mehr verantwortlich für sein Kind.
War bei der Carla einfach so, dass sie in der Nacht irgendwann aufgestanden ist, wach war und geschrien hat. Und ich habe sie geholt und sie hat mit dem Schreien nicht aufgehört. Und ich habe sie einfach auf den Boden gestellt, weil ich sie einfach nicht ruhig bekommen habe. Und habe mir gedacht, okay, jetzt am Arm funktioniert es nicht, liegen funktioniert es nicht, jetzt stellst du einfach mal hin. Und dann habe ich sie hingestellt, dann ist einfach umgefallen beim Hinstellen. Da haben wir gedacht, was war jetzt das?
Und sie hat also so Füße weggeknickt.
Ja, genau. Einfach umgefallen. Dann habe ich sie hoch und habe sie wieder hingestellt und dann wäre sie wieder umgefallen. Und da war dann so, haben dann bei mir die Alarmglocken geläutet und habe gedacht, da, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und wir wussten von der Carla, dass die auch so eine falsch angelegte Niere hat. Ich dachte mir, scheiße, da passt irgendwas nicht mit, vielleicht ist da irgendwas. Und dann bin ich eigentlich relativ zügig mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Und die haben dann gesagt, dass das alles in Ordnung ist und dass halt das lediglich so eine Gelenkentzündung oder Gelenkschnupfen, glaube ich, nennt man es bei Kindern, ist. Das war es dann eigentlich, da sind wir wieder entlassen worden und irgendwann sind wir dann von unserem Kinderarzt kontaktiert worden und er hat gesagt, der hat da diesen Arztbrief und hat sich diese Werte nochmal angeschaut und der würde uns gerne zum Rheumatologen schicken. Und dann kam halt diese Diagnose dann irgendwann auch gesichert.
Erzähl mal, was bei ihr dann passiert.
Also es ist eigentlich,
wie merkt ihr das, dass sie einen Schub, sagt man, ne? Ein
Rheumaschub. Ja, genau. Also das sind, hat. Wenn, dann sind es halt Schübe. Jetzt ist es so, dass man es, wenn sie jetzt einen hat, dann sieht man es an den Gelenken, die werden halt relativ dick, das schwillt relativ stark an, das sieht man besonders gut an den Knien eigentlich. Mhm. Oder sie tut sich schwer beim An- und Ausziehen, das sieht man auch ganz gut, wenn sie den Pullover dann oben nicht gescheit drüber bekommt über einen Arm oder sie nicht komplett in die Streckung gehen kann.
Weil das so weh tut, wenn sie den streckt, den Arm?
Das wird sie nie sagen. Man sieht ja einfach nur, dass sie in eine Schonhaltung reingeht, aber sie kommuniziert es nicht. Also es muss richtig, also ich möchte nicht wissen, was die an Schmerzen hat, wenn sie dann wirklich mal was sagt. Also das ist irgendwie...
Weil du vermutest, sie kennt Schmerz einfach schon von so klein an, dass sie es gar nicht mehr in unserer Empfindung bewerten könnte.
Genau, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich schon, da beißt sie sich irgendwie durch.
Ich finde das so krass bei Kindern, wenn man dann erst als Eltern immer so im Nachhinein draufkommt, ach, deshalb warst du so... Und da dieses Schuldgefühl, wenn man sich denkt, ey, ich habe gedacht, du stellst dich einfach nur an und du willst nicht laufen, aber du konntest es wirklich nicht und ich habe es dir nicht geglaubt.
Ja, das ist bei uns genauso gewesen. Hast du deshalb in der Nacht immer so oft geschrien?
Ja, da kommt man sich so
bescheuert. Kommst du dir vor wie der letzte Mensch?
Das schlechteste Elternteil, wenn dann rauskommt, warum das alles so war. Aber man wusste es in dem Moment einfach nicht besser als Eltern, ne?
Nee, und du kannst ja, das kann dann auch keiner kommunizieren und ja.
Die Rheuma-Diagnose bedeutet für Michael und seine Kinder auch, dass er in der Kinderwoche fixe Termine hat. Ergotherapiestunde am Montag, Kindertouren am Dienstag, Leichtathletik am Mittwoch. Denn Bewegung ist wichtig, vor allem für Carlas Gelenke. Und zwischendrin muss er Medikamente spritzen, die Carlas Immunsystem schwächen, erzählt er mir. Auch deshalb versucht er, Krankheiten und Ansteckungsmöglichkeiten so gut es geht zu vermeiden. Und natürlich, weil die Betreuung kranker Kinder per se noch mal anstrengender für Alleinerziehende ist, als es eh schon ist. So you are tired. Diese täglichen To-Dos, die Arbeit, der Haushalt, die Termine, alle Verpflichtungen sorgen dafür, dass Michaels Wochen mit den Kindern durchgetaktet sind. Er ist super vorsichtig, will nicht, dass den Kindern in seiner Woche etwas passiert. Auch sein Beruf hat ihn geprägt, sagt er. Zeit für sich und die Kinder, um das Aufwachsen bewusst mitzuerleben und zu begleiten, bleibt kaum. Raum für schöne Erlebnisse? Fehlanzeige. Alles, was er sich mal vorgenommen hat mit der Entscheidung für das Wechselmodell, entspricht nicht dem, was Michael als Alleinerziehender im Alltag erlebt.
Zusammen was spielen, zusammen was machen, zusammen rausgehen, irgendwas mit einem Beispiel, was auch immer. Tatsächlich ist es aber so, dass es unter der Woche wirklich, also von Montag bis Freitag, diese Momente nicht gibt. Die gibt es einfach nicht. Alles andere wäre gelogen, wenn ich bisher behaupten würde, wir gehen. Ich bin froh, wenn wir mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde am Spielplatz gehen können irgendwann. Und das war's aber dann. Und die Wochenenden sind dann auch, ja, je nachdem, ob mit oder ohne Paul dann und Freundin auch wieder. Dementsprechend unter Umständen sitzt man am Freitag erstmal 2,5-3 Stunden im Auto und fahren nach München und das gleiche muss ja Sonntag wieder zurück. Und auch da ist dann das Zeitfenster ja relativ knapp. Und wenn wir uns nicht sehen, dann ist es auch nicht so, dass am Samstag und am Sonntag, dass wir noch großartig die Bäume ausreißen, weil ich auch ganz ehrlich oft platt bin nach der Woche, muss ich schon sagen. Also ich habe da wenig. Teilweise, ich merke selber, ich habe teilweise extrem wenig Energie, irgendwie noch was Großartiges zu unternehmen.
Ihr hört es auch, oder? Die Müdigkeit spürt man förmlich und man sieht sie Michael auch an, wenn er vom Familienalltag erzählt. Dem ewigen Kreis aus Arbeiten, Aufräumen, Kochen, Kümmern und alles allein und alles wieder von vorne am nächsten Tag. Und in den kinderfreien Wochen versucht er, die liegen gebliebene Arbeit zu schaffen. Er muss das schließlich auch alles finanzieren. An eigene Hobbys oder Zeit für seinen Freundeskreis ist gar nicht zu denken. In all der Anstrengung übersieht Michael manchmal, wie viel er auch erreicht. Nämlich das, was er sich vom Wechselmodell erhofft hat.
Hast du das Gefühl, dass du im Vergleich mit anderen Papas, die du so kennst und erlebst, dadurch ein engeres Verhältnis zu den beiden hast?
Ich denke tatsächlich, dass ich im Vergleich zu vielen, also die jetzt nicht das Wechselmodell haben, glaube ich, habe ich ein wesentlich engeres Verhältnis zu den Kindern als viele andere Väter. Wahrscheinlich, muss man glaube ich schon so sagen. Mhm. Also weil ich einfach mit allen Sorgen und Nöten vertraut bin von den beiden und alles mache, was sich vielleicht in einer funktionierenden oder in einer Beziehung quasi zwei Personen teilen. Da bin ich halt, das ist halt eine One-Man-Show, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und dementsprechend eng ist auch die Bindung. Also das muss man schon ganz klar sagen. Also die wissen genau, dass der Papa da ist und wenn irgendwas ist, dann müssen sie eigentlich nur kommen. Und das tut er im Endeffekt auch gut.
Und wisst ihr, was ihm noch gut tut? Seine neue Freundin, Kati. Die lernt er 2021 kennen, klassisch per Dating-App.
Ja, das war eigentlich von der App her irgendwie, es war schon seltsam, dass dieser Kontakt überhaupt zustande war, weil man ja so mit so Entfernungen dann normalerweise irgendwie arbeitet. Und,
dein Filter war eigentlich nicht auf München eingestellt?
Mein Filter eher nicht auf München
eingestellt. Aber dann plötzlich doch.
Aber dann plötzlich irgendwann doch. Also ich war zumindest auf jeden Fall irgendwann mal in München auf dem Konzert oder sonst irgendwo.
Okay.
Und auf jeden Fall kam dann dieser Kontakt zustande.
Mit deiner jetzigen Freundin?
Mit meiner jetzigen Freundin.
Dann habt ihr
Freundin, das lief erst ewig so hin und her und irgendwann, glaube ich, haben wir uns dann mal geschrieben, wollen wir uns eigentlich überhaupt treffen oder lassen wir es einfach sein? Und dann haben wir uns tatsächlich getroffen und ja, ungünstig gelaufen. Das Treffen, sag ich mal, haben wir gedacht, shit, das holt mich jetzt ein.
Okay. Mhm. Also erstes Treffen und boom, oder wie?
Erstes Treffen und das boom, das war so kurz nach dem ersten Treffen, wo ich dann gemerkt habe, oh Mist.
Oh Mist, denkt Michael. Die Frau da 200 Kilometer entfernt, die ist wirklich toll. Oh Mist, sie mag mich auch. Sie mag meine Kinder und meine Kinder mögen sie. Und? Kati wohnt zwar in München, sie kommt aber eigentlich auch aus der Oberpfalz.
Und dann saß du da.
Dann saß ich da und hab mir gedacht, wunderbar, kann man es noch ungünstiger machen? Im Endeffekt von der zeitlichen Planung her gesehen, dann sagt, okay, es hätte jetzt auch Köln sein können oder Hamburg, dann wäre es noch blöder, sag ich mal. Mhm. München ist auch schon ungünstig.
Aber 200 Kilometer ist schon auch eine Ansage, ne?
Genau, aber ich habe es ja dann geschafft, dass wir es noch ein bisschen mit dem Paul.
Noch eine Schippe drauf.
Dass wir noch eine Schippe oben drauf legen.
Der Michael liebt Herausforderungen.
Ja, manchmal schon.
Aha.
Ja, manchmal ist es einfach schön zu sehen, wie das Leben so spielt. Also.
Und zwar spielt das Leben so: Kati wird schwanger mit Paul.
Kaum ist die Nabelschnur ab, schon stehen wir alle auf dem Schlauch. Das Chaos hier ist unendlich, doch die Liebe ist es auch.
Also ich habe von Anfang an eigentlich ganz klar gesagt, dass wenn es passt, dass ich der Letzte bin auf der Welt, der sich gegen ein Kind stellt. Ich bin nicht in die Beziehung reingegangen und habe gesagt, nee, ich will auf keinen Fall mehr ein Kind. Sondern wenn es passt, dann passt es und dann ist es auch in Ordnung.
Aber auch eine krasse Entscheidung, oder? Weil du wusstest ja, was das bedeutet. Oder wusstest du das damals noch nicht so, dass ihr nicht an einem Fleck sein werdet?
Sagen wir es mal so, ich war mal nicht hundertprozentig, ich habe immer, glaube ich, schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt und ist vielleicht dann nie so hundertprozentig kommuniziert worden, dass sie definitiv unten in München bleibt, weil sie ja trotzdem eine Wurzel hier in der Oberpfalz hätte. Aber ich denke, für sie ist das relativ unumstößlich, dass sie in München bleiben will und von dem her gibt es eigentlich, ja.
Wann war das Thema bei euch? Also habt ihr da vor der Schwangerschaft schon drüber gesprochen oder erst als dann klar war, dass das Baby auf dem Weg ist?
Tja.
Wo ihr euch vorstellt zu sein?
Das ist jetzt tatsächlich richtig schwer, dass ich das genau so wiedergeben kann. Ich würde es eher mal so sagen, für mich war es bis zur Schwangerschaft nicht so klar, dass es nicht stattfinden wird, wie es jetzt ist. Also so, glaube ich, würde ich es beschreiben.
Den Real Talk hattet ihr dann?
Zu spät auf jeden Fall.
Mhm. Genau. Bist du da aus allen Wolken gefallen oder wie war das?
Nee, aus allen Wolken bin ich nicht gefallen, was ja schon klar war, sondern es war halt für mich einfach eine Sache, wo ich sage, okay, ist jetzt nicht das, was du möchtest oder wo du tatsächlich, was dich extrem glücklich macht, die Situation, dass es so ist. War aber jetzt auch nichts, was mich extrem überrascht hat, das muss ich schon dazu sagen. In der Sache fehlt es vielleicht ab und zu bei uns ein bisschen an der klaren Kommunikation, würde ich jetzt mal sagen.
Also du hättest dir schon gewünscht, dass ihr dann alle mal an einem Fleck seid und für dich war klar, der Fleck wird am Berg sein?
Naja, zumindest glaube ich, ist es so, wie wir einfach in die Beziehung gestartet sind, es ist eigentlich fast klar, dass ich nicht der sein kann oder nicht der bin, der wechseln kann. Das, glaube ich, muss man fairerweise, glaube ich, schon so sagen. Wie sollte ich nach München gehen? Es ist schier unmöglich. Das heißt für mich im Endeffekt dann das Wechselmodell aufgeben und die anderen zwei entweder mitnehmen, Variante 1 oder Variante 2. Sie gehen ich werde wieder der Wochenendpapa und auf das habe ich keine Lust.
Hast du die Option mal ernsthaft durchdacht oder in Erwägung gezogen oder war das für dich klar, dass das keine Option ist?
Diese Option gibt's nicht. Die gibt's erst, wenn Simon und Carla sagen würden, Papa, wir haben keinen Bock mehr auf dich oder auf dieses Hin und Her.
Was für ein krasser Zwiespalt, oder? Und ich kann beide Seiten irgendwie verstehen. Natürlich kann er nicht einfach nach München ziehen, allein oder mit den großen Kindern. Aber natürlich lässt sie auch nicht alles einfach stehen und liegen und zieht nach Amberg, wenn sie in München glücklich ist. Dort ist ihr Job, dort lebt ihre Schwester, ist ihr Freundeskreis. Für sie passt die Situation, so erzählt es Michael. Ganz ehrlich, mir würde es da anders gehen.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich deine Freundin in München wäre, mit dem Baby, da würde ich, glaube ich, schon an manchen Punkten auch mal sauer werden, weil das ja schon auch eine krasse Belastung ist, alleine quasi zuständig zu sein. Ich meine, ne, du bist alleine für die Großen hier zuständig, sie alleine für das Baby und würde, glaube ich, schon auch in manchen Momenten denken so, Mann, ey, ich muss das hier alles alleine machen. Wo bist du? Wo bist du, Papa? Und ich glaube, es würde mir ganz schön schwer fallen, das nicht als Vorwurf auch mal zu formulieren oder in so Momenten sauer auf dich dann in dem Fall zu sein, weil es ja einfach auch sackanstrengend ist, die Nächte und den ganzen, also im Grunde alles alleine zu wuppen und auch zu wissen, es geht nicht spätestens abends mal die Haustür auf und ich kann das Baby jemand anderen in den Arm drücken. Formuliert sie das manchmal auch so? Also gleichzeitig weiß ich natürlich, in welcher Situation du bist. Du kümmerst dich parallel an einem anderen Ort um zwei andere Kinder, ganz klar. Trotzdem sind diese Gefühle ja da.
Ich weiß, ich weiß. Ich kann sein, dass sie diese Gefühle hat. Sie kommuniziert es, wenn sie es hat, auf jeden Fall nicht mir gegenüber. Das kann ich sagen. Und wenn sie es kommunizieren würde, ich kann es mir tatsächlich ja auch nur anhören. Ich kann ihr nicht helfen.
Das würde nichts bringen.
Damit, das glaube ich, weiß sie auch. Das Einzige, was ich wahrscheinlich sagen würde, ist dann komm. Und es ist einfacher, relativ simpel. Da drüben steht ein Babybett, es ist ein Wickeltisch da. Es ist alles hier, komm einfach, wenn es nicht mehr geht.
Michael akzeptiert ihre Entscheidung, auch wenn er es sich anders wünschen würde. Er fährt dann eben oft nach München, organisiert gemeinsame Ferien, kümmert sich trotzdem, so gut es eben geht. Und wisst ihr, wie er mir dabei vorkommt? Wie jemand, der mit einem zu kleinen Spannbettlaken versucht, ein Bett zu beziehen. Ständig flutscht eine Ecke ab. Und wenn man die gerade wieder drüber gezogen hat, passt es an einer anderen Ecke wieder nicht. Sein eigentliches Ziel, engagierter Vater zu sein, also sozusagen das Betttuch über alle anderen und sich selbst zu spannen, das zu erreichen, wird wieder mal schwerer.
Was ich auch krass finde, ist so dieses, alles, was wir vorher besprochen haben, warum du Wechselmodell machen willst und machst und den stressigen Alltag in Kauf nimmst und alles, was dazugehört zum Papa sein, Das kannst du für Carla und Simon machen und das kannst du nicht für Paul machen.
Ja, ich bin quasi Wechselmodell und Wochenendpapa in einer Person. Das, was ich sein will und was ich nicht sein will, in Personalunion. So kann man es beschreiben.
Auch wieder eine ziemlich krasse Spannung, die du aushalten musst, oder?
Ja, es gibt mit Sicherheit Tage und Momente, und wo ich mir denke, was machst du eigentlich für einen Mist in deinem Leben? Das ist hin und vorne, ergibt das eine keinen Sinn und das andere keinen Sinn. Und wenn man dann das jeweilige hinterfragt, dann ergibt doch wieder irgendwie beides für sich irgendwie einen Sinn. Oder man könnte sagen, man macht für sich das Beste aus der jeweiligen Situation. Das trifft wahrscheinlich am ersten zu. Und dass es halt nicht immer geht, auch wenn es viele Leute behaupten, die eigene Zufriedenheit ist nicht immer umsetzbar. Es geht nicht. Wer das kann, ist schön und gut, aber es gibt Situationen im Leben, wo es halt einfach nicht geht. Und da würde ich alle diejenigen, die von ihrer Wolke herab auch über andere urteilen, bitten, die einzelnen Situationen anzuschauen. Es geht nicht für jeden alles gleich. Mhm. Und ich würde es auch gerne beiden für alle drei Kinder gleich machen. Ich kann es nicht. Ich würde es gerne für mich passender machen, als es ist. Und es geht halt einfach nicht. Es ist immer nur, es wäre immer ein Schritt in Extrem und immer eine Entscheidung gegen irgendjemanden, die zu treffen ist. Und deswegen trifft man die Entscheidung gegen sich.
Das klingt so hart und fühlt sich für Michael auch in vielen Momenten einfach nur hart an. Und ich finde, Michael spricht da wirklich auch einen wahren Punkt des Elternlebens an. Es geht nicht immer alles. Und es sind nicht immer alle zu 100% zufrieden, sondern Elternsein bedeutet, Kompromisse zu machen. Aber ich finde auch, Michael hat sich nicht nur gegen etwas entschieden, er hat sich auch für ganz viel entschieden. Für die Beziehung mit seiner Freundin, für seine großen Kinder und für ein neues Baby in seinem Leben. Aber Paul wird eben in München aufwachsen. Davon geht Michael aktuell aus.
Ich versuche, so viel Bindung wie möglich aufzubauen in den Momenten, wo ich ihn sehe. Darum liegt da unten diese, in Anführungszeichen, Decke, diese Konstruktion am Boden, wo man Paul halt in der Nacht auch wickeln kann, dass man das nicht im Schlafzimmer machen muss. Das heißt, wenn der Paul hier ist, dann versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Das heißt, ich übernehme halt dann auch die ganzen Nächte, wohlwissentlich, dass jemand anders die Woche zuvor die ganzen Nächte übernimmt oder die Wochen zuvor die ganzen Nächte übernimmt und Schlaf ein extrem hohes Gut ist. Und versuche das Ganze halt dann da irgendwie zu übernehmen. Und da, muss ich sagen, hoffe ich mal, dass es irgendwie funktioniert, dass er eine Bindung aufbaut oder aufbauen kann.
Wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, in diesem Podcast zeigen wir euch filterloses Elternleben. Und dazu gehört auch, dass es in diesem Fall, wie so oft, wohl nicht die perfekte Lösung gibt. Auch wenn ich euch die jetzt gerne präsentieren würde. Und vor allem, weil ich mir das für Michael persönlich wünschen würde.
Naja, am Ende des Tages, und wenn ich auf mich selber drauf gucke, und kann ich eigentlich eins mit Sicherheit sagen, ich liebe diese drei Kinder und die Frau, die ich momentan habe. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Den letzten Punkt habe ich noch nicht oft gesagt in meinem Leben.
Und dafür lohnt sich das Ganze?
Ich glaube schon.
Alles, was du täglich da stemmst?
Irgendwie schon. Für die Kinder auf jeden Fall, sowieso. Und solange ich vom anderen überzeugt bin, gibt es da eigentlich keine Alternative. I stop and wonder
how this happened after all. Michael, danke.
Gerne.
Vielen Dank für deine Zeit.
Hat mich gefreut. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface.
Then let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Alexandra Reinsberg und an dieser Folge haben mitgearbeitet Johannes Molz, Recherche, Marlene Mengi und Ulrike Hagen, Redaktion und Florian Mayhöfer, Produktion. Ein besonderer Dank geht auch an die Schwester von Michael, die ihn auf unseren Podcast aufmerksam gemacht hat. Wenn ihr uns auch eure ungefilterte Geschichte erzählen wollt, dann schreibt uns doch eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an elternohnefilter@bayern2.de. Alles Liebe, eure Alex. Und hier kommt wie immer noch ein Podcast-Tipp von uns für euch ausgesucht.
Hi, wir sind Nick und Leon und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann hört doch auch mal bei uns rein, bei den Bromance Daddies.
Wir sind beste Freunde, die zufällig gleichzeitig Väter geworden sind. Nick hat eine 2-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn und ich habe 2-jährige Zwillingsboys.
In unserem Podcast sprechen wir über unser Daddy-Dasein, wozu natürlich auch Fails gehören. Leon hat seinem Sohn zum Beispiel schon mal die Kita-Tür gegen den Kopf geknallt oder ich habe meinen Sohn mal aus Versehen in hohem Bogen im Schwimmkurs durchs Becken geworfen, obwohl die Aufgabe eigentlich nur war, die Kinder hochzuhalten.
Naja, neben unseren Fails sprechen wir jede Woche über ein Thema, zu dem es dann auch immer relevante Fakten gibt. Von Urlaub mit Kindern bis zu Was machen Kinder mit Freundschaften ist alles dabei.
Hört gerne mal bei uns rein, bei den Bromance Daddies. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.